The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 27. September.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا.
Das ist das traurige Lied einer jungen Iranerin, das vor 3 Tagen auf YouTube veröffentlicht wurde und jetzt schon über 100.000 Menschen erreicht und gleichermaßen berührt hat. Es ist die Melodie des alten italienischen Partisanenliedes Bella Ciao, aber mit einem neuen, den aktuellen Gegebenheiten im Iran angepassten Text.
خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه.
Dort gab es nach gewaltsamen Demonstrationen in den vergangenen Tagen landesweit bereits Dutzende von Toten. Auslöser ist die Verhaftung der 22-jährigen Mahsa Amini durch die sogenannte Sittenpolizei. Das sind Menschen, die auf die Einhaltung eines strengen religiösen Kodex achten. In diesem Fall hat sie ein zu locker sitzendes Kopftuch gestört. Man sah Teile ihrer Haare und das sagt die Sittenpolizei, hätte nicht sein dürfen. Mahsa Amini verstarb im Polizeigewahrsam, offenbar nach brutaler Gewalteinwirkung.
Die Sängerin in dem Video singt übrigens ohne Kopftuch über die Protestwelle, die ihr Land soeben erfasst hat. Und das jetzt den Zusammenhalt, aber auch den Widerstand sucht. Sie sagt:
Entweder wir alle zusammen oder jede von uns einzeln. Wir werden wach bleiben, bis morgen der Berg des Zorns von mir und dir dürstet nach Regen. Wir haben mehr verdient als das und knien daher nicht in Traurigkeit nieder. Unsere Herzen sind nicht voneinander entfernt. Dies ist ein neuer Anfang in der dunklen Welt. Das Fenster ist offen für Träume aus deiner Kehle zu unseren Stimmen.
Aus dem Iran selbst dringen immer weniger dieser Protestvideos nach draußen, denn das Regime kontrolliert die Meinung der anderen. Die Internetverbindung ist gedrosselt. Wo es nur geht, der Westen übt sich im diplomatischen Ritual. Was bleibt unserer Außenministerin auch anderes übrig, als Worte zu sprechen? Worte des Trostes, Worte des Trotzes, auch natürlich der Hilflosigkeit.
Und deswegen ist der brutale Angriff auf die mutigen Frauen im Iran eben auch ein Angriff auf die Menschheit. Er macht deutlich, dass wenn man Frauenrechte mit Füßen trägt, dass man, wenn man keine andere Waffe hat, als mit Gewalt darauf einzuschlagen, dass das die schwächste Art und Weise ist von verantwortungsvoller Politik.
Und die Bundesregierung hat den iranischen Botschafter gestern Nachmittag einbestellt. Naja, da wird der sich aber erschrocken haben. Derweil werden im Iran weiter scharfe Waffen gegen friedliche Demonstranten eingesetzt. Beobachter sprechen von mittlerweile bereits 1200 Festnahmen. Und ich spreche jetzt mit der Autorin und Frauenrechtlerin Düsen Tekal, die die Proteste im Iran nicht nur beobachtet, sondern Proteste hier in Berlin auch selbst organisiert. Eine Kundgebung findet statt am morgigen Mittwoch um 17 Uhr am Brandenburger Tor. Einen schönen guten Morgen, Düsen Tekal.
Schönen guten Morgen.
Im Iran ist der Teufel los und du organisierst eine Kundgebung von Frauen für Frauen hier in Deutschland am Brandenburger Tor morgen Nachmittag. Worum geht's?
Es geht darum, dass diese Frauen wunderbar für sich selber sprechen können. Es geht um die Diaspora, die weltweit verteilt ist, die damals unter dem Schah-Regime fliehen musste. Und es geht darum, Solidarität zu zeigen. Solidarität den Menschen gegenüber, die gerade Leib und Leben riskieren für das, was für uns selbstverständlich ist, ihre Freiheit. Und dazu gehört auch die Glaubensfreiheit.
Und werden Frauen aus Teheran und anderen Orten des Iran dort auftreten und sprechen können?
Ja, da werden Frauen auftreten, Frauen, die auch aus der Region kommen, persische Frauen, aber eben auch kurdische Frauen. Und das Stimmungsbild, was sich darlegt, ist sehr gemischt. Also auf der einen Seite ist da ganz viel Mut und das sieht man ja auch an den Bildern. Man sieht es daran, dass die Frauen mit offenem Haupt, offenem Visier durch die Straßen von Teheran gehen, als wenn sie in New York oder Berlin wären. Wohl wissentlich, dass die Sittenpolizei sie jederzeit niederknüppeln kann. Und leider Gottes haben einige dafür auch mit dem Tod bezahlt. Und trotzdem gehen sie weiter auf die Straße. Und auf der einen Seite ist da sehr, sehr viel Hoffnung. Und auf der anderen Seite ist die große Angst davor, dass es wieder nicht klappt und dass sie dann wieder von Hinrichtungsurteilen bedroht sind und dass sie natürlich auch Angst davor haben, abgeholt zu werden.
Aber gib uns nochmal ein Gefühl, Düsen, um welche Dimension geht es dabei? Wie stark ist diese Bewegung? Hat sie die intellektuellen Frauen, die Studentinnen erreicht oder reicht das bis in die normalen Familien, in die Arbeiterklasse hinein? Was ist deine Einschätzung?
Die neue Dimension ist tatsächlich, obwohl diese Unruhen und Aufstände im kurdischen Teil des Irans begonnen haben, ganz konkret auch bei der Familie von Masa, die mit kurdischem Namen Sina heißt.
Das getötete Mädchen.
Und damit hat im Grunde genommen die Revolution begonnen in diesen kurdischen Gebieten und sie erstreckt sich jetzt über den ganzen Iran. Und es ist so, dass so zum Beispiel in Umia, in Sardasht, in Sinne, in Borkan, in Pirnashad, in der Hauptstadt Teheran überall demonstriert wird gegen das menschenverachtende Regime und die Menschen werden gerade dafür getötet.
Ist es eine Demonstration gegen das Regime oder gegen eine bestimmte Auslegung des Koran und das, was dort in der Heiligen Schrift geschrieben steht über Frauen und ihr Verhältnis, ihr untergeordnetes Verhältnis gegenüber dem Mann?
Es geht um die Geschlechterapartheid, es geht um die Unterdrückung, es geht um die nicht vorhandenen Chancen, es geht um die Beschneidung der Selbstbestimmung, der Freiheit. Die Menschen dort haben es satt, allen voran die Frauen, aber auch die Männer stellen sich jetzt hinter die Frauen. Das macht dem Mullah-Regime Angst, dass plötzlich Kopftücher verbrannt werden. Das ist der Albtraum des Unrechtsregimes und trotzdem passiert es. Und deswegen läuft sozusagen auch die Kundgebung am Brandenburger Tor unter dem Motto Jin Jian Azadi, Frauen leben Freiheit.
Danach kann nichts mehr kommen. Düsen Tekkal hat uns informiert über das, was im Iran und weltweit an Solidarität sich tut. Vielen Dank, Düsen, für diese Information.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. René Pfister leitet das Spiegelbüro in Washington und er hat sich kritisch auseinandergesetzt mit der Sprachsensibilität derer, die uns in politischer Korrektheit unterrichten möchten.
Diesen Furor auch, den es gibt im Netz, um Leute zu verfolgen, deren Meinung man nicht teilt oder von denen man glaubt, sie hätten im Diskurs eine rote Linie überschritten.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weisbach sprechen über den neuesten Scoop von Walmart in den USA und über den Absturz des britischen Pfund sprechen sie auch. Außerdem, wir freuen uns, dass Rihanna es in den deutschen Duden geschafft hat und die Ottifanten beim Super Bowl auftreten. Naja, vielleicht war es auch umgekehrt.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
You know, they have a word. It sort of became old-fashioned. It's called a nationalist. And I say, really, we're not supposed to use that word. You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist.
So kennen ihn seine Fans. Donald Trump liebt die starken Worte und eine provokative, aggressive, unversöhnliche Sprache. Trump ist der Antipode zur modernen Linken. Wokeness, Sprachsensibilität, Identitätspolitik. Kaum ein Bereich sorgt für so erhitzte Gemüter wie dieser. Die einen sehen darin einen zwangsläufigen Schritt in Richtung echter Gleichberechtigung aller gesellschaftlicher Gruppen, vorbereitet, das wahre Leben vorbereitet durch Sprache. Die anderen sehen darin eine elitäre, übergriffige Sprachpolizei, die die Gesellschaft spaltet. Zu der letzteren Gruppe gehört René Pfister, er arbeitet für den Spiegel und leitet seit 2019 das Büro in Washington. Seine Gedanken dazu hat er in einem neuen Buch versammelt mit dem Titel »Ein falsches Wort, wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht«. Wie er das meint, das wollen wir jetzt doch mal gemeinsam herausfinden. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, René Pfister.
Hallo, guten Morgen.
Wenn der durchschnittliche Deutsche über die Gefährdung der amerikanischen Demokratie nachdenkt, dann denkt er zuerst an Donald Trump und an die Gefahr von rechts. Sie kommen zu einem ganz anderen Urteil, dass die Gefahr eben auch von, aber begründen Sie selbst.
Von links kommt, ja. Also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass die Linke die größere Gefahr für die amerikanische Demokratie ist, aber ich bin jetzt seit 3 Jahren hier und irgendwann stellt man sich ja mal die Frage, wie kann überhaupt jemand wie Donald Trump Präsident werden? Also meine Kernthese ist, dass die Demokraten in den 90er Jahren ihre ehemalige Wählerschaft, insbesondere weiße Arbeiter im Mittleren Westen, letztlich den Rücken gekehrt haben. Sie haben Amerika für die Globalisierung geöffnet. Das hat wirtschaftlich sehr, sehr viel gebracht. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass ganz viele Jobs im Mittleren Westen nach Mexiko verschifft worden sind oder nach China. Das hat verheerende Auswirkungen gehabt. Und gleichzeitig haben die Demokraten diesen Wählern gesagt, also jetzt reflektiert mal über ihre weißen Privilegien. Ich glaube, wenn es einen Schlüsselmoment gibt, um zu erklären, warum Donald Trump Präsident geworden ist, da muss man sich nochmal eine Spendengala anschauen, die Hillary Clinton im Jahr 2016 gehalten hat in New York und wo sie von den Trump-Wählern gesprochen hat als die rassistischen, islamophoben, sexistischen Deplorables, also die Erbärmlichen.
You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it.
Und wenn man so über seine ehemaligen Wähler spricht, ja, dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, dass die sagen, naja, wenn ihr so über uns denkt, dann wählen wir eben auch Donald Trump.
Aber das Buch beschreibt ja unter der Überschrift »Ein falsches Wort« ganz unabhängig von Donald Trump eigentlich ein Milieu, das von den Universitäten kommt, das manche mit Identitätspolitik umschreiben, ein Milieu, das, ja, Kritiker sagen Sprachpolizei, andere sagen Sprachpräzision, Sprachgenauigkeit, eine reflektierte Sprache bevorzugen. Was hat es damit auf sich?
Wenn man sich das genau anguckt, dann ist die Ideologie, die ich in meinem Buch beschreibe, der liegt eine tiefe Skepsis gegenüber dem liberalen Rechtsstaat, gegenüber liberalen Prinzipien zugrunde, dass man zum Beispiel auch ein Grundprinzip des liberalen Rechtsstaats, nämlich die Meinungsfreiheit, sehr, sehr stark in Zweifel gezogen hat. Dass Konzepte entwickelt worden sind, wie zum Beispiel Hate Speech, dass man definiert hat, dass diese Hate Speech eben nur von weißen Amerikanern begangen werden kann, dass man also sozusagen versucht hat, die Meinungsfreiheit zu beschränken, indem man gesagt hat, sozusagen, wenn wir Fortschritt wollen, brauchen wir einen engeren Korridor bei der Meinungsfreiheit. Und das hat auch dazu geführt,
aber wollte man wirklich Meinungsfreiheit beschneiden oder wollte man, vielleicht war das ja vielleicht die Folge, darüber ließe sich sprechen, aber wollte man nicht was ganz anderes? Wollte man nicht, dass in der Sprache auch historische Ungerechtigkeiten, beispielsweise bei der Eroberung, beim Kolonialismus, beim Umgang mit Schwarzen, dass diese ja eine Sprachsensibilität einkehrt, die Ungerechtigkeiten, die man bislang übergangen hat, in der Sprache übergangen hat, reflektiert?
Naja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Also sozusagen, wie spricht man über die Vergangenheit? Das ist das eine, also dass man sozusagen das Verbrechen der Sklaverei auch adressiert, aufbereitet. Das ist ja auch vollkommen richtig. Aber das, was ich in meinem Buch zu beschreiben versuche, ist eben, dass man mit der Umformulierung von Sprache versucht, Rassismus zu bekämpfen. Also ein Konzept, das ich in meinem Buch beschreibe, sind die sogenannten Mikroaggressionen. Was heißt das? Eine Mikroaggression ist, wenn ich jemanden frage, zum Beispiel, wo kommst du her? Wo ich sagen würde, das ist ja eine ganz normale Frage. Man interessiert sich für seine Mitmenschen. Die Theorie der Mikroaggression besagt, aber da steckt schon sozusagen eine rassistische Grenzüberschreitung drin, weil in der Frage steckt sozusagen der Unterton, du gehörst hier gar nicht her. Und ich glaube sozusagen, das kann manchmal der Fall sein, aber in allermeisten Fällen ist es eben nicht so. Und es sorgt dafür, und das ist eben meine Kritik, dass sozusagen verschiedene Ethnien, Menschen verschiedener Hautfarbe nicht mehr offen miteinander reden, sondern dass viele das Gefühl haben, und das lässt sich ja auch in ganz vielen Umfragen zeigen, dass die Leute eher denken, naja, dann reden wir lieber überhaupt nicht mehr miteinander. Und ich glaube, das ist was, wovon nur die Antidemokraten und die Populisten profitieren.
Woher kommt es, dass die Sprache hier eine Verformung, eine Veränderung erfahren hat, dass die Sprachcodes sich verändert haben? Wo kommt das her? Wo ist der Ursprung, dass Sprache auf einmal auch als Waffe benutzt wird?
Naja, also wenn man ganz weit zurückgeht, würde ich sagen, also der Ursprung liegt bei postmodernen Denkern wie Foucault, die gesagt haben, also sozusagen, die Sprache ist Macht, in der Sprache drückt sich Macht aus, aber ich glaube, es...
Aber da ist ja auch was dran, ich würde sagen, da gehen wir doch alle noch mit, dass man das berühmte N-Wort auch im Alltag eliminiert hat, deswegen, um die Geringschätzung, die in diesem Wort, egal wie man es ausspricht, mitschwingt, beseitigt, auch aus dem Kopf beseitigt und zu einer gelebten Gleichberechtigung kommt, indem man den anderen eben nicht mit dem N-Wort belegt, obwohl das jahrhundertelang eine Tradition war.
Ich bin total Ihrer Meinung, das N-Wort ist eine rassistische Beleidigung. Wenn es als rassistische Beleidigung benutzt wird, dann muss es auch geahndet werden. Und ich bin überhaupt nicht jemand, der jetzt sozusagen der Verteidiger der Mohrenapotheke ist zum Beispiel. Ich finde, wenn das im öffentlichen Raum stattfindet, ist es absolut legitim, dass man sagt, das ist ein Wort, das hat einen rassistischen Unterton, warum braucht man das? Aber in Amerika ist die Debatte ja noch schon viel, viel weiter. Also ich bin in meinem Buch, habe ich ein Beispiel von einem Professor in Chicago, der das N-Wort abgekürzt in der Klausur benutzt hat. Und dennoch wurde dieser Professor suspendiert, weil Studenten gesagt haben, schon in der abgekürzten Form traumatisiere dieses Wort. Ja. Wofür ich dann auch ein gewisses Verständnis habe. Nämlich natürlich ist es ja so, wenn ich das abgekürzt lese, sehe ich das Wort sofort vor mir. Aber wenn man sozusagen die Sprachcode so verfeinert, dann glaube ich, steht man irgendwann mal vor einem Problem, dass man Realität gar nicht mehr abbilden kann, weil sozusagen das, was in der Realität stattfindet, sozusagen nicht mehr beschrieben werden kann, weil schon in der abgekürzten Form dieses Wort letztlich unzulässig ist.
Wokeness. Das Wort ist kompliziert. Was genau bedeutet Wokeness? Wird in den Großstädten gern verwandt, beschreibt ein bestimmtes Milieu, aber welches?
Ja, also Wokeness, wo kommt das Wort her? Also Woke war erstmal sozusagen die Umschreibung, insbesondere von Schwarzen, von afroamerikanischen Aktivisten, dass man einen sehr wachen Blick hat auf die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Und insofern hatte dieser Begriff ja auch erstmal gar keine negative Konnotation, weil es ausdrücken sollte, wir sind hier dabei, die Gesellschaft zu beobachten und reagieren sehr sensibel auf Ungerechtigkeiten. So, ich glaube, dass der Begriff ist so ein Kampfbegriff geworden, zweifellos von der amerikanischen Rechten, um die Linke unter Druck zu setzen. Aber ich glaube sozusagen, die Linke hat auch dazu beigetragen, weil Wokeness eben dann nicht mehr nur stand für eine Sensibilität, sondern auch für den Willen, andere aus dem Diskurs auszuschließen oder andere mit einem Shitstorm im Netz zu belegen, deren Meinung man nicht teilt. Also sozusagen wurde zu einem Begriff, um zu beschreiben, diesen Furor auch, den es gibt im Netz, um Leute zu verfolgen, deren Meinung man nicht teilt oder von denen man glaubt, sie hätten im Diskurs eine rote Linie überschritten.
Aber ist nicht das Neue, dass man im Internet diesen Furor ausleben darf? Viele sagen ja, man darf nicht mehr alles sagen. Die Wahrheit ist, man kann heute mehr sagen als jemals zuvor, schon weil man in dem Besitz der Produktionsmittel ist, indem man Twitter, Facebook, LinkedIn, all das benutzen darf. Die Menschen sagen heute das Unsagbare überall und jeden Tag. Also was ist dran an dem Argument, man kann das nicht alles sagen? Viele verwechseln natürlich, dass sie was sagen möchten, dass mit Zustimmung. Zustimmung ist natürlich nicht garantiert. Auch einen Blondinenwitz könnte man heute erzählen, aber man darf nicht davon ausgehen, dass irgendeiner den witzig finde.
Absolut. Also ich finde auch, ich will jetzt auch niemals sagen, dass sozusagen eine erhöhte Sensibilität in der Sprache per se was Schlechtes ist. Was mein Kritikpunkt ist, im Kern in meinem Buch ist, dass sich die Diskurswelten in den Vereinigten Staaten total voneinander abgelöst haben. Also es gibt die, wenn Sie so wollen, die linke Diskurswelt hier im liberalen Jim Chase, in liberalen amerikanischen Medien, an amerikanischen Universitäten, wo die Sprachcodes immer feiner werden, ja, und wo die Leute auch sehr, sehr aufpassen müssen, dass sie die letzte Windung der neuesten Sprachkurse auch mitkriegen. So, das ist die eine Sprachwelt. Und dann gibt es die andere Sprachwelt, ich sage es jetzt mal, die Donald Trump, die Magerwelt, wo jetzt auch nur der platte rassistischste Spruch, der platte sexistischste Spruch als Ausdruck von einer offenen Debattenkultur gefeiert wird. Und ich glaube, das ist doch das große Problem sozusagen, wenn man nicht mehr einen Marktplatz hat, sozusagen von Meinungen, wo man sich offen begegnet, wo man dem anderen nicht immer sozusagen das Schlechteste unterstellt, sondern wenn man eine Diskurswelt hat, wo sozusagen die Leute gar nicht mehr miteinander sprechen, also sozusagen, wo es zwei verschiedene, um mal in dem Internetbild zu bleiben, Filterblasen gibt, ja, die sich überhaupt nicht mehr berühren, weil das ist eben was der Demokratie enorm abträglich ist, weil die Demokratie lebt eben davon, dass Konservative und Linke noch miteinander reden können und sie sich nicht eben nur beschimpfen und sagen, der eine ist sozusagen, der eine ist der Hinterwäldler und der andere ist ein Rassist. Ja.
Tja, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für diese Lageeinschätzung im Kulturstreit um die Sprache, die richtige oder die falsche Sprache. Vielen Dank, René Pfister.
Gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen an der Wall Street alle über Walmart. Warum? Das weiß unsere Frau in New York, Anne Schwedt. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der Einzelhändler Riese aus den USA hat einen wirklich großen Sprung gewagt. Walmart ist ins Metaverse eingetaucht. Das ist diese Erfindung in der virtuellen Welt von Facebook-Gründer Zuckerberg. Aber was, liebe Anne, heißt das konkret für die Kunden und wie reagiert die Börse?
Also was Walmart hier versucht, ist, sich neue Kunden zu erschließen, vor allem jüngere Menschen und jetzt gerade vor allem, nachdem sich ja während der Pandemie das Kaufverhalten vieler Menschen in die digitale Welt verlagert hat. Das Ganze findet in der digitalen Welt von dem Computerspielehersteller Roblox statt. Und zwar funktioniert es so, dass man da in eine Rolle einer Spielzeugfigur schlüpfen kann, die es auch im echten Walmart zu kaufen gibt. Und dann gibt es verschiedene Dinge zu entdecken. Zum Beispiel soll es im Walmart im Metaverse Konzerte und Musikfestivals geben. Aber man kann auch Produkte kaufen, die man aus dem echten Walmart kennt. Allerdings bekommt man dann nicht die Produkte automatisch auch im echten Leben. Also die Produkte hat dann nur der Avatar im Metaverse. Walmart arbeitet aber noch an einer Verknüpfung von der digitalen und der echten Welt. Also kann es gut sein, dass man dann irgendwann die Produkte, die man im Metaverse kauft, dann auch in echt nach Hause bekommt. Bisher hofft Walmart, dass die Menschen im Metaverse so großen Gefallen an den Produkten finden, also zum Beispiel an Kleidungsstücken oder an Möbeln, dass sie dann in echt in den Walmart gehen und sie sich dort auch kaufen. Die Anleger sind auf jeden Fall gespannt hier an der Wall Street, was daraus wird, und belohnten die Walmart-Aktie mit einem Plus von knapp 1%.
Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weisbach nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Beim britischen Pfund geht's ja abwärts, Annette. Die Währung auf der Insel ist im Vergleich zum Dollar wirklich massiv abgesackt, zeitweise sogar auf einen Rekordtiefstwert. Aber was, Annette, sind die Gründe dafür?
Und die wirtschaftspolitischen Pläne der Konservativen der neuen Regierung in Großbritannien stecken dahinter. Die planen nämlich massive Steuersenkungen und das durch die Aufnahme neuer Schulden. Das hat den Wechselkurs des Pfundes einbrechen lassen. Händler haben von einem sogenannten Flash Crash gesprochen, denn zeitweise hat die britische Währung gegenüber dem Dollar fast 4% an Wert an einem Tag verloren. Und das ist wirklich eine enorme Bewegung am Devisenmarkt. Am Devisenmarkt bewegen sich die Währungen normalerweise wirklich sehr, sehr viel weniger an einem Tag. Nun herrscht an den Märkten wirklich zeitweise Panik. Händler wetten darauf, dass die Bank of England in einer Sondersitzung sogar die Zinsen anheben muss, um den Verfall des Pfundes zu stoppen. Momentan gibt es dazu weder ein Dementi von der Bank of England noch vom Schatzkanzler, also könnte das durchaus eine Option sein.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass eines der berühmtesten Tiere Deutschlands erst jetzt den Weg in den Duden gefunden hat. Dieses Tier ist klein, ist grau, hat große Glubschaugen und einen langen Rüssel und sieht daher einem Elefanten ziemlich ähnlich. Das erste Mal wurde dieses Tier hierzulande Anfang der 60er Jahre in einem Schulheft am altehrwürdigen Johannes-Althusius-Gymnasium in Emden gesichtet. Es war das Schulheft eines Penelas namens Otto Walkes, der immer diese Ottifanten kritzelte. Immer dann jedenfalls, wenn ihm langweilig wurde. Die Zeichnungen erfreuten sich bei den Mitschülern größter Beliebtheit, erinnerte sich Otto später. So konnte er in den Schulpausen 3 Ottifantenzeichnungen immerhin schon gegen ein Butterbrot tauschen. Aber der Junge konnte nicht nur zeichnen, er war dazu auch noch ein brillanter, sehr wandelbarer Komiker.
Sie wollen also Ihren Führerschein machen, nun gut. Sie kommen an eine Kreuzung zweier gleichberechtigter Straßen. Von rechts kommt ein Auto, wer hat die Vorfahrt? Welch Wagen? Wie müßig, nutzlos und im Augenblick verhaftet's euch, fragt mir dünkt. Denn wie der Wagen selber, der eben noch in buntem Lacke schon morgen rostend auf der Halde ruht. So auch der Mensch, so du, so ich. Dann hat's ein Ende mit der Fragerei nach Vorfahrt, Vorfahrt, Vorfahrt. Es hat ein Ende, ich habe keine Fragen mehr. Sie sind durchgefallen. Durchgefallen, oh garstig Wort! Wie sag ich dem Vater, wie der Mutter, wie der Kinder, 7-köpfiger Schar? Raus! Raus, Arschloch.
Auf jeder Schallplatte, die in den 70er und frühen 80er Jahren ja millionenfach von Otto verkauft wurden, prangte immer ein Ottifant. Mal kleiner, mal größer. So begann der Siegeszug dieses Tierchens. In den 90er Jahren gab es eigene Ottifanten-Comics und kurz darauf folgerichtig eine Zeichentrickserie im Fernsehen.
1, 2, 3, 4, hört mal her, ihr Leute, kommt und haltet euch gut fest, denn jetzt kommen die Ottifanten und sie geben euch den Rest. Vater Bommel, Mutter Bommel hauen fleißig auf die Trommel und Klein Bruno gibt noch seinen Senf dazu.
Oh yeah! Otto kann nur groß und deshalb folgte bald ein Kinofilm, ein Ottifanten-Computerspiel, Hörspielkassetten. Die Kickers eines Fußballclubs trugen bald die Ottifanten auf dem Trikot. Die Deutsche Post brachte eine Ottifanten-Briefmarke raus. Und im Otto-Shop kann man heute Ottifanten-Socken, Ottifanten-Federmäppchen und kaufen. Und jetzt, also der endgültige Ritterschlag der Ottifant, wurde in den Duden aufgenommen. Na, sowas. Zwar erstmal nur in die Online-Version des Wörterbuchs, aber immerhin, da hat er seinen Platz zwischen den Worten Otterzunge und dem Mädchennamen Ottilie gefunden. Otto selbst ist ganz happy darüber. Auf seinem Instagram-Account schrieb er, ganz Otto, Zitat, ich wusste gar nicht, dass der Ottifant einen Genitiv hat, den hat er mir nie gezeigt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Hitsingle Umbrella von Rihanna ursprünglich für Britney Spears geschrieben wurde. Sie wissen schon, der Song mit der kommerziellen Hitgarantie. Doch das Management von Britney Spears lehnte damals ab. Sie hatte gerade ihr Album fertig produziert, kein Platz, keine Zeit. Naja, Pech gehabt. So bekam die junge Rihanna ihre ganz große Chance. Sie sang den Song ein und Umbrella wurde zum Welthit. Ihr erster Grammy, ihr Aufstieg in den Pophimmel. Von wo sie jetzt lässig auf Britney Spears herunterschaut, die sich ja gerade erst aus dem Sumpf der letzten Jahre, Stichwort Vormundschaftsklage, Sie wissen schon, wieder frei und das heißt, nach oben kämpfen muss. Trotz ihrer mental schwierigen Verfassung wurde Britney jetzt lange Zeit als heißeste Kandidatin für die größte Show der Welt gehandelt, für die Halbzeitshow des nächsten Super Bowl, das Finale der US-Football-Meisterschaft. Was wäre das für ein Comeback geworden? Wäre, hätte, könnte. Ihre Stimme, ihre Verfasstheit, all das reichte offenbar nicht. Und wieder heißt es Vorfahrt Rihanna. Denn die gab gestern bekannt, nicht ohne Stolz, den Freifahrtschein vom Pop-Himmel direkt in die Etage drüber, in den Olymp gezogen zu haben. Tja, aus Britney Spears Sicht kann man nur sagen, hit me baby one more time. Aber wir freuen uns heute Morgen für Rihanna und wissen jetzt schon, ihr Auftritt werden die spannendsten 15 Minuten dieses Football-Spektakels werden. Das Spiel selbst, wird bald vergessen sein. Rihanna bleibt. Stay. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. All along there was a fever. A cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. Not really sure how to feel.